Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Donnerstag, den 23. September 2021, gleich dem 1. Mehr 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich einer Teheraner Ausstellung für traditionelle Bekleidung und Stickerei. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Europas Schweigen und Untätigkeit unterstützt Verstöße der USA gegen Iran. Iran kritisiert USA und Großbritannien wegen Doppelmoral beim Atom-U-Boot-Abkommen. 5. iranische Treibstofflieferung gelangt in den Libanon. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Europas Schweigen und Untätigkeit unterstützt Verstöße der USA gegen Iran. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat erklärt, dass die europäischen Länder mit ihrem Schweigen und ihrer Untätigkeit gegenüber Washingtons Maßnahmen gegen die Islamische Republik die Verstöße der USA gegen Iran nur erleichtern. Amir Abdollahian machte diese Bemerkungen gegenüber der neuen britischen Außenministerin Liz Truss am Rande der 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York. Die europäische Haltung helfe der US-Administration, ihre illegalen Sanktionen gegen Iran weiter durchzusetzen, während sie gleichzeitig den Anspruch erhebt, eine Rückkehr zum Atomabkommen anzustreben, sagte er. Iran habe viele Worte und Versprechungen erhalten, denen zufolge der Westen beabsichtige, seinen JCPOA-Ansatz zu überdenken, sagte der iranische Spitzendiplomat. Es habe jedoch keine praktischen Maßnahmen gegeben, fügte er hinzu. Leider war auch Großbritannien an dieser Untätigkeit beteiligt und dieser Ansatz sollte sich ändern, zitierte die Irna Amir Abdollahian. Unabhängig davon forderte der iranische Diplomat das Vereinigte Königreich auf, Maßnahmen zur Rückzahlung seiner Schulden gegenüber Iran zu ergreifen. Die britische Außenministerin erklärte, das Vereinigte Königreich sei bereit, die Schulden zurückzuzahlen. In Bezug auf das Atomabkommen behauptete sie, das Hauptaugenmerk liege derzeit auf der Wiederaufnahme der Gespräche. Iran kritisiert USA und Großbritannien wegen Doppelmoral beim Atom-U-Boot-Abkommen. Der ständige Botschafter Irans bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien hat sich gegen die USA und Großbritannien für ihre nukleare Doppelmoral ausgesprochen, da sie sich entschieden haben, Australien zu helfen, sein erstes Atom-U-Boot im Rahmen eines als AUKUS bekannten Abkommens zu halten. Anlässlich der 65. ordentlichen Tagung der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, am Mittwoch kritisierte Qasem Radibabadi den Westen dafür, Iran unbegründet zu beschuldigen, eine nicht-zivile Nukleartechnologie zu verfolgen, während sie mit einem anderen Land ein Abkommen über die Bereitstellung von U-Booten unterzeichnet haben, die mit waffenfähigem Uran funktionieren. Es ist bedauerlich, dass jene Länder, die Iran tadeln, weil es aus humanitären und friedlichen Gründen Uran um bis zu 60% anreichert, jetzt beschlossen haben, militärische Atom-U-Boote an Australien zu verkaufen, die mit zu mehr als 90% angereichertem Uran betrieben werden, sagte er. Radibabadi sagte, es sei wichtig, dass Australien mit der IAEA eine Einigung über die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffe, und fügte hinzu, dass die IAEA zu jedem vereinbarten und angemessenen Zeitpunkt Zugang zu hoch angereichertem Kernmaterial in Australien haben müsse und in dieser Hinsicht sei keine Entschuldigung akzeptabel. Experten sagen, dass die Entscheidung der USA, Atom-U-Boote an Australien zu verkaufen, die langjährigen, aber fragilen globalen Pakte zur Verhinderung der Verbreitung gefährlicher Nukleartechnologien gefährdet hat und andere Länder ermutigen könnte, ihre Nukleartechnologie frei zu verkaufen und damit möglicherweise die Zahl der Länder, die Atomwaffen bauen können, erhöht. Die U-Boote der US-Marine und auch der Briten verwenden hoch angereichertes Uran, HEU, von 93%, die gleiche Urankonzentration, die für eine starke Atomwaffe erforderlich ist. Fünfte iranische Treibstofflieferung gelangt in den Libanon. Libanesische Medien haben die Ankunft einer fünften Lieferung mit iranischem Treibstoff in das von den USA sanktionierte Land gemeldet, wie dies zuvor von der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah angekündigt wurde. Der Fernsehsender Al-Mayadin berichtete am Mittwoch, dass die Treibstofflieferung über die syrische Grenze und über das Grenzgebiet Hermel al-Ghasir in den Libanon gelangt. Die Lieferung erreichen das Land angesichts der US-Sanktionen, die sowohl gegen die Islamische Republik als auch gegen den Libanon gerichtet sind. Die Sanktionen haben die libanesische Wirtschaft massiv belastet und zu einem akuten Mangel an Grundnahrungsmitteln sowie Benzin und Diesel geführt. Die Hezbollah hat jedoch versprochen, dass das Land weiterhin iranischen Treibstoff importieren werde und versprach, Washington nicht zu erlauben, weiter in die Lebensgrundlagen der libanesischen Bevölkerung einzugreifen. Israel verstärkt Durchgreifen gegen Palästinenser nach Gefängnisausbruch. Das israelische Regime hat nach der waghalsigen Flucht von 6 Insassen aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis sein tägliches Vorgehen gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland mit mehr willkürlichen Verhaftungen, Überfällen und nächtlichen Angriffen eskaliert. Am Mittwoch teilte die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa mit, das Regime habe 6 Palästinenser aus dem gesamten Westjordanland bei nächtlichen Anfällen in ihre Häuser und Überraschungsangriffen festgenommen. Tel Aviv liefert nie konkrete Gründe für die Operationen oder Beweise, die sie rechtfertigen könnten. Das Regime holt auch nie eine rechtliche Erlaubnis ein, bevor es die Verhaftungen unternimmt. Wafa sagte, die Angriffe finden regelmäßig in Gebieten statt, die angeblich unter der vollständigen Zuständigkeit der palästinensischen Autonomiebehörde liegen, was ihren willkürlichen Charakter beweise. Nach israelischem Militärrecht verfügen Armeekommandanten über eine vollständige Exekutive, legislative und judikative Autorität über 3 Millionen Palästinenser, die im Westjordanland leben. Palästinenser haben keinen Einfluss darauf, wie diese Autorität ausgeübt wird, schrieb die Agentur. Jenin trägt die Hauptlast der Eskalation der israelischen Aggression. Seit 6 Palästinenser aus dem israelischen Gefängnis im Norden der besetzten Gebiete am 6. September geflohen sind. Maduro fordert ein Ende aller US-Sanktionen gegen Venezuela. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat die vollständige Aufhebung aller Wirtschafts- und Finanzsanktionen der USA gegen das südamerikanische Land gefordert. Die USA und ihre Verbündeten haben Venezuela mit einer heftigen Kampagne permanenter und systematischer Aggression durch Wirtschafts- und Finanzsanktionen zum Ziel genommen, sagte Maduro am Mittwoch in einer aufgezeichneten Ansprache für die 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Finanzkonten werden verfolgt, Gold wurde beschlagnahmt und in den gesetzlichen internationalen Reserven der Zentralbank von Venezuela in London gesperrt. Bankkonten in Milliardenhöhe wurden in den Vereinigten Staaten, Europa und weiteren Ländern beschlagnahmt und gesperrt, fügte er hinzu. Wir ratifizieren unseren Antrag und unsere Forderung, dass alle strafrechtlichen Sanktionen gegen die venezuelanische Wirtschaft und gegen die venezuelanische Gesellschaft durch die Vereinigten Staaten und den Regierungen der Europäischen Union aufgehoben werden, sagte Maduro. An anderer Stelle in seinen Ausführungen bei der UN-Vollversammlung am Mittwoch forderte Maduro auch eine neue menschliche Gemeinschaft, frei von hegemonialen Imperien. Die Welt muss von allen Hegemonien und von denen, die mit ihrem alten, raubgierigen Kolonialismus über Jahrhunderte hinweg Menschen auf der ganzen Welt geplündert, beherrscht, ausgebeutet und unterdrückt haben, befreit werden, sagte er. Abschließend stellte Maduro fest, dass es notwendig sei, eine neue Welt aufzubauen, die frei von Hegemonie ist und auf den Prinzipien des Multilateralismus und des Völkerrechts beruhe. Er merkte an, dass eine solche neue Welt auch eine neue UNO bräuchte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19 Grad, Mashhad 20 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vier palästinensischen Häftlingen ist es kürzlich gelungen, aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis zu entkommen. Wie es dazu kam, ist der Gegenstand unseres Interviews mit dem in der Schweiz lebenden israelischen Journalisten Shraga Elam. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Elam, das ist der längste Konflikt auf der Welt überhaupt. Alle Konflikte, die es gab, sind mehr oder weniger gelöst worden. Nur der Nahostkonflikt nicht. Worin sehen Sie die Gründe? Weshalb gehen die Seiten nicht aufeinander richtig zu, dass sie miteinander wirklich dieses Problem besprechen und dafür auch eine Lösung finden?
Ach, es ist eine schwierige Frage. Erstens bin ich nicht davon überzeugt, dass der älteste Konflikt, also China hat das ein Problem mit ihre internen Probleme mit der Tibeter und die fühlen sich auch nicht so wohl. Es gibt die Leute in Südtirol, die sind von Italiener seit dem Ersten Weltkrieg besetzt und fühlen sich auch so. Wenn man vergleicht, und da haben sie auch in den 60er Jahren, ich glaube, versucht, mit militärischen Mitteln sich zu wehren und sich befreien von der italienischen Besatzung. Und dann haben sie das aufgegeben. Aber bis heute fühlen sie sich, viele von der deutsch sprechende Bewohner von Südtirol als besetzt und benachteiligt. Also es ist ein Konflikt, der da ist, wird militärisch nicht ausgetragen, weil irgendwie von der Seite von der Südtiroler, da hat man diesen Weg aufgegeben. Es hat der Konflikt als solcher hatte einige Parallelen, sagen wir, da gibt es auch eine große Mehrheit von deutscher sprechenden Ländern, also in der Umgebung und nur kurz gesagt, die während der Hitlerherrschaft haben diese Südtiroler damit gerechnet, Hitler wird sie befreien, hat er nicht, aber und so, also es ist Es ist, warum der Konflikt weitergeht, kann man einfach sagen, es gibt dafür viel zu viele Leute, die davon, auf beide Seiten, die davon profitieren, dass dieser Konflikt besteht. Und da gab es offensichtlich zu wenig Ansätze, um das richtig anzupacken. Also wenn man nimmt als Beispiel diese Abkommen im 93 zwischen der PLO und Israel, Arafat und Rabin, sogenannte Oslo-Prozess, da gab es das alles auf schwache Fundament gebaut worden ist und das Scheitern war vorprogrammiert. Es gab sehr viel Gutwill und es gab viele Hoffnungen auf beide Seiten, aber da, meine ich, gab es zynische Politiker, die null Interesse hatten, das Problem grundsätzlich zu lösen, und das Problem besteht bis heute.
Und welche Gründe haben die, die dagegen waren bzw. immer noch sind?
Ach, also es ist wirklich, also es kann man nicht, also es hat einfach verschiedene Politiker profitieren von dieser Situation. Also das ist, die Menschen leiden, und aber das ist überall in der Welt trotzdem auf verschiedene Arten. Also sie, also der Profit ist entweder eben finanziell beziehungsweise Prestige. Also ich meine, da ist einfach weniger Interesse. Also ich kann das nur ein Beispiel geben für beide Seiten. Also sagen wir, wenn man schickt Kinder, um Selbstmordattentäter zu werden, da werden sie manipuliert und ausgenutzt. Selber wird da nicht viel, haben sie nichts davon. Sie verlieren ihr Leben, und entweder direkt, wenn sie tot sind, oder wenn sie nicht mehr zur Schule gehen und so weiter. Aber gewisse Politiker, die profitieren davon, und sie können nationalistische Parole so sich profilieren und bekommen so Unterstützung. Und wenn jemand dagegen ist, ist man sofort, wird er tituliert als Verräter. Das Gleiche gibt es auch in Israel. Also es ist ganz klar, alle Regierungen, alle, die haben davon profitiert, dass es eine externe Bedrohung gibt. Man hat auch, es wird behauptet, dass es teilweise stimmt auch, dass die internen Konflikte in Israel so groß sind, und wenn die externe Bedrohung weg ist, dann die internen Konflikte werden das Land eigentlich zerstören. Also Israel steht schon kontinuierlich am Rande von einem Bürgerkrieg. Das ist nicht eine theoretische Möglichkeit, sondern diese Gefahr besteht. Bürgerkrieg verhindert, ist nicht zuletzt die externe Bedrohung. Und wenn die Bedrohung nicht gibt, dann muss man das irgendwie kreieren. Und künstlich kreieren. Wenn man sagt den Leuten, ihr seid bedroht, dann machen sie mehr mit und protestieren weniger. Also das ist eine sehr kurze Erklärung, aber in etwa im Prinzip geht es auch in diese Richtung.
Trotz dieses Pessimismus, sehen Sie eine Chance, dass eines Tages Palästinenser und Israelis zusammen leben, dass sie ein gemeinsames Leben oder nebeneinander führen könnten?
Ja, theoretisch sicher, und praktisch gibt es auch immer wieder Ansätze, Die Sache ist wirklich sehr kompliziert. Also es ist nicht so, dass es alles nur schlecht ist. Also es zeigt sich auch beispielsweise, dass oft die Palästinenser, die innerhalb des israelischen Staatsrecht haben, es ist einfach eine Mischung. Sie werden mehrheitlich zwar immer wieder benachteiligt und trotzdem kriegen sie ständig mehr, also Position im Lande, die sie früher nie haben konnte, und es gibt da eine Entwicklung. Und das Gleiche gilt, also wenn man sieht, zum Beispiel palästinensische Bewohner von Jerusalem, sie sehen für sich persönlich Vorteile, wenn sie israelische Staatsbürgerrecht haben und so. Und ich glaube, auch Ihnen und dieser Sender auch gesagt, dass ich glaube, wenn man sagt, okay, wir verzichten jetzt auf die Illusionen von einem eigenen Staat, sondern wir müssen die Realität akzeptieren. Wir sind da zusammen, ob wir das mögen oder nicht. Wir sind wie siamesische Zwillinge, die kann man nicht trennen. Und dann sind wir verurteilt, zusammen zu leben oder zusammen zu sterben. Und dann, wenn man sagt, okay, wir kämpfen jetzt, dass alle Palästinenser das israelische Staatsbürgerrecht haben, da gibt es eine Hoffnung. Aber im Moment, solche Ansätze sind sehr, sehr schwach, politisch gesehen, obwohl viele Menschen von beiden Seiten dafür sind. Das ist kein einfacher Weg, aber möglich. Ich sehe praktisch keinen anderen Ausweg.
Vielen Dank, Herr Elam, für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Bleiben Sie dran!
Deswegen ewiges Wunder. Der Koran ist das Buch der Rechtleitung und Wegweiser zum wahren Glück. Und da Gott gerecht ist, kann es nicht anders sein, als dass er die Menschen die beste Rechtleitung gibt. Auch wenn der Mensch mit dem Licht des Verstandes geschmückt wurde, so genügt dieser nicht, um ihn zum wahren Glück zu führen. Molana Rumi dichtet: Nicht ans Ziel geführt hat mich die Lenkung des Verstandes. Unser Wegführer muss mehr sein als der Weg. Der Verstand im Kopf ist wach, aber schwach sind die Beine. Denn auch wenn der Körper heile, das Herz ist krank. Der Koran ruft mit seinen Versen die Fähigkeit des Menschen zu denken wach und verhilft lenkend dieser Fähigkeit in die Bahn zu einem idealen Leben. Der Koran ebnet den Weg aus der Dunkelheit ins Licht. Im Vers 16 der Sure 5, Maide, lesen wir über den Koran, dass er ein Buch ist, mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet und sie aus den Finsternissen hinaus mit seiner Erlaubnis ins Licht bringt und sie zu einem geraden Weg leitet. Koranexperten haben die verschiedenen Methoden, mit denen der Koran Recht leitet, untersucht, wie Geschichten, Gleichnisse, Argumentationsführung und Schwüre. Hier wollen wir das Charakteristische der Geschichten im Koran betrachten. Seit eh und je waren Erzählungen üblich und beliebt. Geschichten und Erzählungen wurden mündlich von Generation zu Generation übertragen. Erzählungen hatten eine große Wirkung und der Markt für Fantasiegeschichten florierte. Viele alte Bücher mit Sagen und Märchen sind uns erhalten geblieben. Aber die Faszination von Geschichten soll nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern auch der Übermittlung von Erfahrung und gutem Rat. Erfahrungsgemäß und wie auch von der Psychologie bestätigt wird, bewirkt ein guter Rat, der indirekte Erfolg, eher einen Wandel im Menschen. Erzählungen sind, weil sie sich leichter einprägen, das geeignetste Mittel, um bewusst zu machen und anderen eine gute Lehre mit auf den Weg zu geben. Die Geschichten im Heiligen Koran sind interessant. Gott berichtet aus dem Leben der Vorfahren, damit die nachfolgenden Generationen wachsam werden. Die Menschen sollen lehrreiche Dinge aus dem Leben der Vorfahren entnehmen, das Geheimnis für Erfolg kennenlernen und den Weg der Vervollkommnung und Rechtleitung erkennen. Der Koran weist selbst darauf hin, dass seine Erzählungen ein Ziel verfolgen. Im Vers 111 der Sure 12, Yusuf, heißt es: In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Und außerdem gibt Gott im Vers 11 der Sure 6, Anam, seinem Propheten folgende Anweisung: Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. In der Literatur spielt der Faktor Fantasie eine große Rolle. Je mehr dieser Faktor Einfluss auf die Gestaltung der Geschichte nimmt, desto größer ist auch der Einfluss auf den Leser und Hörer. Aber die Geschichten im Koran sind keine Fantasiegeschichten, sondern sie berichten von wahren Begebenheiten. Seine Erzählungen sind völlig frei von Fantasien und erfundenen Märchen. Der Koran hebt dies am Ende der Sure Yusuf, in der aus dem Leben Josefs, seiner Brüder und seines Vaters Jakob berichtet wird, hervor. Es heißt dort im Vers 111: Es ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern göttliche Offenbarung und die Bestätigung dessen, was vor ihm in den vorherigen Himmelsschriften war. Außerdem führt der Koran wichtige Ereignisse an, die jedes eine besondere Rolle für die Läuterung und Charakterveredelung der Menschen spielen. Der Koran lässt diese Geschichten sprechen, damit sie auf schöne und interessante Weise die großen Beispiele unter den Menschen für das Streben nach Vollkommenheit und die Irrtümer und Fehler von Menschen vor Augen führen. Die Geschichten im Koran sind eine anschauliche Darstellung des Menschen und der Werte, die er besitzt. Der Mensch kann Statthalter Gottes auf Erde sein oder aufgrund seiner egoistischen Launen dem Irrtum verfallen und der Vernichtung anheimfallen. Diese Geschichten wirken verändernd auf die Einstellung zum Leben und spornen dazu ein, nicht oberflächlich zu urteilen, sondern an den tieferen Sinn des Lebens zu denken. Dies sehen wir zum Beispiel an der Geschichte von Abraham, Friede sei mit ihm. Dieser betrachtete sorgfältig das All und wurde die Pracht der Schöpfung gewahr. Daraufhin verkündete er, dass er nur den einen Gott anbetet, der Himmel und Erde erschaffen hat und über alle Dinge bestimmt. In den Geschichten des Korans wird das Schöne an Geist und Seele des Menschen gelungen vor Augen geführt. In diesen Geschichten wird betont, dass die Abwendung und Moral und Religiosität den Menschen in die Dekadenz und Vernichtung führt. Die Berichte des Korans über das Schicksal des Pharaos und des Nimruds und der Feinde des Korans sind alle wahr. In den Erzählungen des Korans wird das schlechte und gute Verhalten anhand der Personen in der Geschichte veranschaulicht, damit die Menschen wachsam und sorgfältig die besten Vorbilder wählen. Gott, der höchst Erhabene, stellt die Propheten mit ihrem edlen, leuchtenden Charakter als die würdigen Vorbilder vor und als Wegleuchten für alle Generationen und für alle Zeiten. Indem der Schöpfer die herausragenden Eigenschaften der Propheten beschreibt, füllt er die Herzen mit Bewunderung für sie und macht den Menschen ihnen gegenüber bescheiden. Man betrachte beispielsweise die Geschichte des jungen Ismaels, Friede sei mit ihm. Er fügte sich in den Befehl Gottes und war bereit, dass sein Vater Ibrahim ihn opfert. Oder sehen wir nur auf den Propheten Jakob und seine beispiellose Geduld und sein Gottvertrauen oder auf die Sittsamkeit und Weisheit des Propheten Josef. Jedes Mal, wenn wir die Geschichte von Josef in der gleichnamigen Sure lesen, vermittelt sie uns eine neue Botschaft. Das wichtigste Ziel des Korans ist, wie gesagt, die Rechtleitung der Menschen und alle Verse laufen auf dieses Ziel hinaus. Daher gibt es auch keinen Punkt, kein Gleichnis und keine Geschichte im Koran, die ziellos angeführt würde. Allama Tabatabai, der große Koranexeget, erklärt hierzu: Dort, wo das Wort Gottes Geschichten erzählt, geht es so vor, dass es sich mit den wichtigsten Punkten, welche den Kern wiedergeben, begnügt und nicht auf die Einzelheiten der Geschichte eingeht. Es ist typisch für den Koran, dass er eine Geschichte nicht von Anfang bis Ende erzählt oder die Umstände und Zustände, die zusammen mit einem Ereignis auftraten, nennt. Der Grund liegt auf der Hand. Denn der Heilige Koran ist kein Buch für Geschichte oder für Erzählungen, sondern ein Buch für Rechtleitung. Aus Al-Misan. Überhaupt geht der Koran selektiv mit den Ereignissen in den verschiedenen Epochen um. Er führt von diesen Ereignissen die Dinge an, die eine Botschaft oder eine Mahnung, Belehrung und Rechtleitung enthalten. Wenn er über historische Begebenheiten berichtet, dann wählt er die vitalisierenden, wirksamen Abschnitte und hält den Leser oder Hörer nicht mit Einzelheiten auf, so dass er daran gehindert würde, tiefer nachzudenken und eine Lehre zu ziehen.
Thank you.
Der Koran vermeidet in seinen Geschichten jeglichen abstoßenden und unpassenden oder unanständigen Ausdruck. Bei der Schilderung von kritischen Szenen einer Begebenheit bewahrt er die Sittsamkeit trotz treffender Darstellung. Der Koran verzichtet nicht auf die Erwähnung der Szene, aber er beachtet die Grundsätze der Moral und des Anstandes. Ein Beispiel ist die Geschichte von Prophet Yusuf und der Frau des Potiphars, die ihn zum Ehebruch verleiten wollte. Allama Tabatabai schreibt hierzu: Der Koran ist ein kostbares Buch, in dem es nichts Böses und keine Lüge gibt und in das von Hand der Verschwörer nichts Böses und keine Unwahrheit eingebracht werden kann. Der Heilige Koran hat in vielen Versen ausdrücklich gesagt, dass er nur die Wahrheit sagt. Die Art der Darbietung von Geschichten, insbesondere die Geschichten von Propheten, zählt mit ihrem besonderen Stil in sich bereits zu den unnachahmbaren Aspekten des Heiligen Korans. Die einmalige und schöne Vorgehensweise verleiht diesen Geschichten ihre Anziehungskraft.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich einer Teheraner Ausstellung für traditionelle Bekleidung und Stickerei. Weiterhin guten Empfang. Die traditionelle Bekleidung eines Volkes gibt einen Einblick in seine Kultur. Die vier ECO-Mitgliedstaaten Iran, Afghanistan, Tadschikistan und Turkmenistan stellten sich in Zusammenarbeit mit dem Niavaran-Kulturzentrum und dem ECO-Kulturinstitut mit ihren Volkstrachten vor. Die Organisation für Wirtschaftskooperation ECO ist eine regionale Organisation, die 1962 von der iranischen, pakistanischen und türkischen Regierung für den Ausbau der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, Technologie und Kultur gegründet wurde. 1991 wurden 7 neue Mitglieder in die ECO aufgenommen, nämlich Afghanistan, die Republik Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Die 10 ECO-Länder befinden sich in einer strategisch wichtigen Region und besitzen eine gemeinsame Geschichte und kulturelle Gemeinsamkeiten. Um den kulturellen Teil wiederzubeleben und die Völker dieser Länder einander näher zu bringen, können Ausstellungen wie die Ausstellung HEMA in Teheran nützlich sein. Auf dieser Ausstellung werden 450 Werke von 220 Künstlern vorgestellt. Sie macht die Ähnlichkeit zwischen den Volkstrachten der Teilnehmenden 4 ECO-Mitgliedstaaten deutlich. In dieser Ausstellung werden auch einmalige Näharbeiten von Kollektionsbesitzern und Meisterwerke gezeigt und ebenso zum ersten Mal Kleidungsstücke vorgestellt, die in Anlehnung an das antike Iran angefertigt wurden. Zu den kunstvollen Werken aus den ECO-Mitgliedstaaten gehören Stickereien wie Pate und Bukhara Duzi, Sukme und Shirazi und Abrisham Duzi. In vielen Stickereien aus Ländern wie Iran, Afghanistan, Tadschikistan und dem Subkontinent kommt das iranische Motiv Butejire vor. Das ist eine stilisierte Pinie mit geneigter Baumspitze als Zeichen der Bescheidenheit. Im religiösen Brauchtum symbolisiert dieses Motiv etwas Heiliges und innere Freiheit. Die Ausstellung in Teheran soll Künstler und alte Meister auf dem Gebiet der traditionellen Näh- und Stickereiarbeiten vorstellen und die Ausstellungsbesucher mit dieser traditionellen Kunst vertraut machen. Die Ausstellung dient jedoch auch dem fachmännischen Austausch zwischen den Künstlern aus den 4 Eco-Ländern. In Vergessenheit geratene Künste sollen vorgestellt und wiederbelebt werden. Auch soll eine Verbindung zwischen den Künstlern traditioneller Stickerei und Künstlern in verwandten Bereichen wie Design von Bekleidung, traditionellem Schmuck und ähnlichem sowie mit dem angeschlossenen Berufsparten wie Verkauf, Verpackung und so weiter geknüpft und eine Informationsbank für die Künstler auf dem Gebiet der traditionellen Näh- und Stickereiartikel eingerichtet werden. Die Bekleidung ist ein kulturelles Symbol. Sie charakterisiert die äußere Erscheinung einer Ethnie. Doch kann sich die Bekleidungsweise in einer Gesellschaft rasch durch den Einfluss von fremden Kulturen ändern. Einige sind sogar der Überzeugung, dass die kulturelle Fremdherrschaft als erstes bei der Übertragung der Kleidungssitten beginnt, um durch Änderung der Bekleidungsgewohnheiten das Gesellschaftsleben strukturell zu ändern. Die Bekleidung beinhaltet eine Reihe von Symbolen, deren Deutung von der jeweiligen Gesellschaft abhängt und die Deutung dieser Symbole beruht auf den kulturellen Werten dieser Gesellschaft. Diese Werte spielen wiederum eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der sozialen und kulturellen Identität der Mitglieder einer Gesellschaft und ihre Übertragung an kommende Generationen. Als die ersten menschlichen Gesellschaften entstanden, diente Bekleidung zum Schutz des Körpers gegenüber Kälte und Wärme und erst danach übernahm sie auch mit ihrer Farbe, ihrer Form und ihrem Material eine kulturelle Rolle und wurde ihre soziale, kulturelle und symbolische Funktion bedeutend. Jede Bekleidung und jeder Schmuck hatten etwas zu bedeuten und symbolisierten eine soziale oder wirtschaftliche Stellung, einen Beruf, die Konfession oder die Befindlichkeit des Trägers. Sie spiegelten zudem den Alters- und Geschlechtsunterschied wider oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht oder Bevölkerungs- oder Volksgruppe. Die Bekleidung kennzeichnet wie die Sprache die ethnische und soziale und geografische Identität und gibt Aufschluss über den Beruf, politische Einstellung, Religion und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stand von Menschen. Um uns die kulturelle und soziale Rolle, welche die Bekleidung dabei spielt, einer Person oder einer Gruppe innerhalb der Nomaden oder Dorfgemeinschaft oder auch der Stadtgesellschaft eine Identität zu verleihen, müssen wir sie wie ein aufschlussreiches Zusammenspiel von Zeichen betrachten. Zum Beispiel, ähnlich wie die Sprache, welche verschiedene Ethnien im Iran wie Kurden, Loren, Balutschen, Turkmenen und Perser voneinander unterscheidbar macht, ermöglicht auch die traditionelle einheimische Bekleidung jeder dieser Ethnien ihre Unterscheidung voneinander. Wenn sich nun durch Änderung der Sprache einer Ethnie die ethnische und kulturelle Identität dieses Volkes verändern oder vernichten lässt, dann lässt sich auch durch die Veränderung ihrer Bekleidung ihre Identität rauben und lassen sich ihre ethnisch-kulturellen Merkmale auslöschen. Die Bekleidung ist ein Hilfsmittel zur Unterscheidung der Kulturen der vergangenen Zivilisationsepochen Irans. Durch Kenntnis von den früheren Bekleidungssitten von Männern und Frauen können wir uns nicht nur ein Bild von ihrem Äußern machen, sondern wir erfahren noch mehr. Zum Beispiel über die verwandelten Stoffe und deren Modelle und so weiter. Die Einstellung der Iraner zur Art der Bekleidung ähnelte jedoch bis vor nicht allzu langer Zeit der Bekleidung in alten Zeiten. Die Iraner haben zwar im Laufe der Geschichte die Art, sich zu bekleiden, auf die veränderten Bedingungen ihrer Zeit abgestimmt, sind aber dennoch darin verschieden von den Bürgern europäischer Länder geblieben. Felsenreliefs, die aus der Antike verblieben sind, zeigen, dass die östlichen Gesellschaften, darunter die des Irans und anderer Gebiete wie Tadmer in Syrien, trotz des griechisch-römischen Einflusses auf ihre Architektur ihre östliche Identität bewahrt haben. Wir sehen, dass die Gewänder der abgebildeten Personen deren Körper fast vollständig bedecken. Die Iraner blicken auf eine 10.000-jährige Kulturgeschichte ihrer Heimat zurück. Und daher sind die Ursprünge vieler menschlicher Errungenschaften in dieser Zivilisation zu suchen. Zum Beispiel hat man in der Kamarbandhöhle in der Nähe von Behshahr am Kaspischen Meer die ersten Spinn- und Webwerkzeuge der Welt gefunden. Sie stammen aus dem 7. Jahrtausend vor Christus. Außerdem hat man in den ältesten Teilen der antiken Stadt Shush, Susa, im südiranischen Khuzestan, gelöcherte Nadeln gefunden, was zeigt, dass man in dieser Gegend in der Antike Kleidung genäht hat. Diese und weitere darauf folgende Erfindungen hat Iran zu einem Vorreiter für die Anfertigung von Stoff und Bekleidung gemacht. Dieses Gewerbe erfreut sich ebenso wie die Bekleidungstradition in den ostasiatischen Ländern, dem Mittleren Osten und afrikanischen Ländern einer großen Vielfalt. Die Designer in diesen Ländern konnten sich nicht nur Zugang zur Modewelt verschaffen und Beifall unter den eigenen Landsleuten finden, sondern sie haben auch anderen Teilen der Welt neue Alternativen vorgestellt und dort den allgemeinen Kleidungsstil beeinflussen können. In einigen Kulturen sind die Farbe der Kleidung und das Stoffmuster oder auch die Verzierung mit Perlen, Borten und Randstickereien und mit Münzen aus Gold, Silber oder heute Nickel Zeichen für eine bestimmte Ethnie oder soziale Position. Die verschiedenen iranischen Völker haben ihre eigenen Trachten. Dorfbewohnerinnen und die Nomadenfrauen bevorzugen bunte Kleidestoffe in fröhlichen Farben und schöner Farbkombination. Diese Bekleidung nennt sich Lebose Mahali, Bekleidung der Einheimischen, und sie kann von Ort zu Ort verschieden sein. Schließlich sei noch gesagt, dass die Bekleidung zwar ein wichtiger Teil der Kultur der Menschen darstellt, dass aber heutzutage die soziale Vermischung dazu geführt hat, dass die Gesellschaft in Richtung einer Homogenität im Bekleidungsstil geht, ebenso wie dies hinsichtlich der Frisur, dem Verhalten und dem Geschmack der Fall ist. Wenn wir abzu dennoch eine Veränderung bei dieser Hegemonität feststellen, so hat es mit der Mode zu tun. Durch Aufkommen des Modefiebers und dem Wandel in einigen Inhalten und Maßstäben geht das Leben der Menschen allerdings in eine eintönige, oberflächliche Konsumwelt über. Die Soziologen definieren unterdessen die Mode als Sinnbild für den Lebensstil und als Mittel für die Zuschaustellung von Reichtum, Wohlstand und der Schicht, zu der ihre Träger und Trägerinnen gehören. Wie auch immer, unter den jetzigen Umständen scheint die Beachtung der alten Kulturen bei der Verwirklichung neuer Ideen und eine Modekreation, die den kulturellen und sozialen Verhältnissen jeder Gesellschaft angepasst ist, ein erfolgreicher Weg zur Wiederbelebung der Vielfalt in der Bekleidungsindustrie zu sein. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.